Deutschlandfunk. Hintergrund.
Wieder vernässte Moore gegen den Klimawandel. Warum die Landwirtschaft beim Umbau Hilfe braucht. Eine Sendung von Ann-Kathrin Büsker.
Auf einer Seite fängt die Marsch an, das beginnt da. Und desto weiter du Richtung Weser kommst, desto besser und mächtiger werden die Marschschichten, also der Kleiboden. Und hier ist so langsam der Übergang, wo mehr der Mooranteil kommt.
Carsten Pardecken kennt den Boden der Wesermarsch wie seine Westentasche. Die Hofstellen des Bauern, der gut 250 Milchkühe hat, liegen direkt an der Moorkante. Im Osten die Weser, im Westen das Moor und überall Wasser, das in Gräben steht. Die ganze Gegend ist von ihnen durchzogen. Die größten von ihnen bildeten einst Grenzen zwischen den Grundstücken.
Das sind die sogenannten Schaugräben. Die müssen immer wechselseitig aufgereinigt werden, damit das Wasser bis zu den Hauptgraben hinten hinziehen kann.
Eine Infrastruktur, darauf angelegt, die Böden zu entwässern und damit urbar zu machen. Die Entwässerung war und ist eine Gemeinschaftsaufgabe, zu der jeder seinen Beitrag leisten muss. Ein eingespieltes System. Pardeckens Vater selbst hat das Land noch mitkultiviert.
Und nun soll das wieder rückwärts. Und deswegen sagen einige auch, mein Großvater oder mein Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das wissen würde, was jetzt passiert.
Denn ein Teil der Moore soll wieder nass werden, zum Schutz des Klimas. Mehr als 90% der über Jahrtausende gewachsenen Moorflächen in Deutschland wurden trockengelegt. Torf wurde teils großflächig abgebaut und als Brennmaterial verwendet. Heute dienen die meisten Flächen der Landwirtschaft. Doch auch Siedlungen wurden auf entwässerten Moorböden gebaut, Truppenübungsplätze der Bundeswehr auf ihnen angelegt. Das Problem? Dadurch, dass trockengelegter Torf mit Luft in Berührung kommt, zersetzt sich das aus pflanzlichen Resten entstandene Sediment. Und das CO2, das einst durch Photosynthese in den Pflanzen gespeichert wurde, gelangt in die Atmosphäre.
Durch die Entwässerung der Moore schaffen wir es jetzt, dass dieser Kohlenstoff, der über 10.000 Jahre in den Mooren festgelegt wurde, innerhalb von kürzester Zeit wieder der Atmosphäre zugeführt wird und dadurch natürlich die Klimaerwärmung weiter anheizt.
Erklärt Felix Grützmacher, Moorexperte vom Naturschutzbund Deutschland. Erst seit einigen Jahren ist das volle Ausmaß halbwegs bekannt. Bis zu 7% der deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus trockengelegten Moorböden. 2019 waren es mehr als 50 Millionen Tonnen. Grützmacher rechnet vor.
Um das an einem konkreten Beispiel festzumachen, dargestellt an einem tief entwässerten, als Acker oder intensiven Grünland genutzten Moor, kann man sagen, dass dort pro Jahr, pro Hektar 30 Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittiert werden. Zum Vergleich, mit meinem kleinen Auto könnte ich mit der Menge 6-mal um die Erde fahren.
Würde man den Wasserspiegel anheben, ließe sich der Zersetzungsprozess aufhalten. Die sogenannte Wiedervernässung ist deshalb das erklärte Ziel von Bund und Ländern. Dabei geht es nicht darum, die Flächen unter Wasser zu setzen, sondern einen Wasserspiegel von 5 bis 15 Zentimeter unter der Oberfläche zu erreichen, auch in Sommermonaten. So steht es in der Bund-Länder-Zielvereinbarung, die Ende vergangenen Jahres unterschrieben wurde. Alle Bundesländer verpflichten sich darin, Moore wieder zu vernässen. Eine nationale Moorschutzstrategie scheiterte in der letzten Legislaturperiode allerdings am Widerstand des Landwirtschaftsministeriums. Anfang September wurde die Strategie allein als Papier des Umweltministeriums veröffentlicht. Dessen neue Chefin, die Grüne Steffi Lemke, will daran anknüpfen.
Es gibt ja eine konkrete Zielvorgabe in der Moorschutzstrategie, 5 Millionen Tonnen bis 2030 zu reduzieren. Ich finde, das ist eine gute Zielmarke. Und mir wäre das Wichtigste, dass wir jetzt wirklich ins konkrete Handeln kommen. Ich möchte im Moment nicht in allererster Linie über das nächste und übernächste Ziel und den fünften und sechsten Schritt diskutieren, sondern jetzt vor Ort tatsächlich ins Handeln kommen. Und dazu müssen wir Gespräche vor Ort führen, müssen wir die Kommunen, müssen wir die Nutzer, müssen wir die Länder mit einbeziehen. Und den Prozess zu organisieren, finde ich jetzt das Wichtigste.
Denn der Prozess ist komplex und die Umsetzung regional mit spezifischen Schwierigkeiten verbunden. Das zeigt sich auch auf den Flächen von Carsten Pardecken in der Wesermarsch.
Wenn man nur mäht, könnte man das über Wassermanagement so hinkriegen, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man mäht, ein paar Tage vorher ein bisschen ablässt,
ja,
und dann wieder höher. Dann könnte man auch höhere Wasserstände vom Grundsatz her fahren.
Wassergesättigte Böden zu bewirtschaften erfordert andere Herangehensweisen. Aber auch ein komplexes Wassermanagement, gerade in einer Umgebung, die eigentlich auf Entwässerung angelegt ist. Mit dem Auto geht es tiefer hinein ins Moor, durch Wiesen, auf denen im Sommer das Vieh weidet. Ganz im Osten, am Ende des langen, handtuchartigen Grundstücks, liegt das Hochmoor. Eine hohe, dicke Torfschicht. Auch sie liegt trocken.
Und wenn Sie da von den Torfkörper aus gucken, das sind jetzt 1,5 Meter Mais. Da kann man sie fast ganz reinstecken. Und da sitzt am meisten Torf drauf.
Will man diesen Boden wieder mit Wasser sättigen, müsste der Wasserspiegel enorm angehoben werden. Es bräuchte Pumpen und Sperrwerke. Das gesamte hydrologische System der Region würde auf den Kopf gestellt.
Wer bezahlt das? Wer ist dafür zuständig? Wer unterhält das? Wer übernimmt die Stromkosten? Das sind all die Fragen. Und da sagen wir als Landwirtschaft, das ist für uns eine Gemeinschaftsaufgabe. Sprich, da müssen alle mitbezahlen.
Die Kosten für eine Moorwiedervernässung sind das eine, die Fragen der Nutzung das andere. Denn die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Privateigentum. Der Staat kann hier nicht einfach eine andere Nutzung anordnen. Das betont auch Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Ich kann jetzt nicht durch staatliche Obrigkeit dem Landwirt hier Einschränkungen der Bewirtschaftung vorgeben und lasse ihn mit dem Schaden allein. Also das ist Enteignung und das wollen wir nicht. Wir als Union, wir haben immer wieder gesagt, wenn wir ins Eigentum eingreifen und wenn wir das tun wollen, weil wir es für verhältnismäßig halten, dann machen wir es, aber dann entschädigen wir es.
Stegemann ist selbst Milchviehhalter, hat einen Betrieb mit 600 Kühen im Emsland, wie die Wesermarsch eine moorreiche Region. Niedersachsen hat mit etwa 400.000 Hektar die meisten Moorböden in Deutschland. Doch nicht alle davon eignen sich aus Stegemanns Sicht zur Wiedervernässung. Der CDU-Politiker verweist darauf, dass viele Flächen tiefgepflügt wurden. Das heißt, Torfschichten wurden zum Teil zerstört, mit Sand vermischt. Eine wissenschaftliche Grundlage, welche Flächen überhaupt geeignet sind, ist daher aus seiner Sicht unumgänglich.
Wir haben teilweise wirklich Bereiche, Regionen mit hohen Mischkulturen. Dort haben wir teilweise auch anmoorige Bodenschichten tief weggepflügt. Das bekommen Sie jetzt einfach durch Wiedervernässung nicht hin. Aber Sie haben auch in der Bodenkrume kaum organische Substanz. Also von daher bedarf es jetzt erstmal einer wissenschaftlichen Analyse. Wie sieht die Gebietskulisse aus? Welche Gebietskulisse hat wirklich auch mit einem Einsatz von finanziellen Mitteln die höchste Effektivität, um wirklich einen Beitrag zu leisten?
Aus Stegemanns Sicht ist das auch wichtig für die Akzeptanz durch die Landwirte. Dem Umweltministerium wirft er vor, ihre Belange bislang nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. Dass das Landwirtschaftsministerium unter Führung von Julia Klöckner, CDU, die Moorschutzstrategie in der letzten Legislaturperiode nicht unterstützt hat, für ihn daher folgerichtig. Die neue Umweltministerin Steffi Lemke betont jedoch den Aspekt der Freiwilligkeit und macht klar, über die Wiedervernässung wird nicht von Berlin aus entschieden.
Das heißt, die Flächen müssen vor Ort identifiziert werden und wenn es dann einen Antrag gibt auf Moorwiedervernässung und entsprechende Fördermittel, dann kann das konkret vor Ort entschieden werden. Das heißt, es wird sich jetzt nicht hingesetzt und an der Landkarte identifiziert, wo waren früher Moorstandorte, wo soll wiedervernässt werden, sondern es ist ein Prozess von unten heraus, aus den Regionen, aus den Kommunen, mit hoffentlich Anmeldungen auf Nutzer oder auch auf regionale Planungsgemeinschaften, Landgesellschaften, die sich in diesen Prozess schon mit einbringen wollen, die sagen, hier ist eine Fläche, hier gibt es für unsere Gesellschaft einen Mehrwert für Klimaschutz und für Naturschutz und lasst uns gemeinsam Bund und Länder dafür dann eine Umsetzungs- und Finanzierungsmöglichkeit finden.
Wie Prozesse konkret gestaltet werden können, will das Umweltministerium in Pilotvorhaben überprüfen. Derzeit entwickelt das Ministerium ein Sofortprogramm Natürlicher Klimaschutz, dessen Eckpunkte bis Ostern stehen sollen. Mittelfristig, so wollen es die Grünen, sollen Umweltleistungen, die dem Gemeinwohl dienen, auch als solche honoriert werden. Wer also durch Moorschutz das Klima schützt, könnte dafür bezahlt werden. Doch reicht das aus, um den Wertverlust der wiedervernässten Böden auszugleichen? Felix Grützmacher vom Naturschutzbund Deutschland verweist auf die teils deutlichen Nutzungsunterschiede.
Klar muss der Landwirt von etwas leben und er schaut natürlich, was wirtschaftet er bisher von den Flächen runter, um es so allgemein mal auszudrücken. Und da haben wir natürlich in moorreichen Gegenden, da denke ich an Nordwestniedersachsen zum Beispiel Milchviehbetriebe, die arbeiten recht erfolgreich und erwirtschaften hohe Deckungsbeiträge. Und an denen muss sich natürlich auch so eine Klimahonorierung orientieren. Und das ist natürlich die Frage, wie kriegen wir diese Instrumente schnell auf die Schiene gesetzt?
Im Falle einer Wiedervernässung einen Ersatz für die Wertschöpfung zu bekommen, das ist auch für Milchbauer Carsten Padecken aus der Wesermarsch entscheidend. Das Gras seiner Moorwiesen nährt seine Kühe. Doch bei hohen Wasserständen verliert das Weideland an Qualität.
Wir verlieren Haus und Hof und unser Eigentum in dem Wertschöpfungspotenzial. Und es ist ja jetzt nichts in Sicht direkt, was sie anders machen könnten von dem Standort aus. Oder zumindest was überhaupt annähernd an dieses Wertschöpfungspotenzial kommt. Deswegen ist für mich die Latte immer das jetzige Wertschöpfungspotenzial, die jetzige Ausgangssituation.
Wie Alternativen zur Wertschöpfung aussehen können, lässt das Umweltministerium prüfen. Im Januar wurde ein Förderprogramm in Höhe von 48 Millionen Euro angekündigt. Es soll neue Bewirtschaftungsformen auf landwirtschaftlich genutzten, wiedervernässten Moorböden fördern. Und das auf 10 Jahre. Das Geld fließt in Projekte in Brandenburg, Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist groß und vielleicht 1 Zentimeter mehr.
Ein Testacker bei Neukahlen. Sabine Wiechmann prüft den Wasserstand in einem Schacht. Unter Federführung des Moorzentrums Greifswald wird hier auf einer 10 Hektar großen Fläche Rohrkolben auf wiedervernässtem Moor angebaut. In der Natur wächst die krautige Pflanze mit langen Stängeln und braunem Kolben entlang von Ufern oder in Sümpfen. Hier wird sie nun im Tal der Teterower Peene gezielt als Nutzpflanze angebaut. Paludikultur, so wird die landwirtschaftliche Nutzung nasser Moorböden genannt, für die es spezielle Pflanzen braucht, die mit dem wassergesättigten, sauerstoffarmen Boden zurechtkommen, erklärt Sabine Wiechmann.
Und die Pflanzen brauchen bestimmte Anpassungsstrategien, um dort wachsen zu können. Zum Beispiel der Rohrkolben hat so ein Luftgewebe und kann dann mit Lufttransport quasi in den wassergesättigten Boden schaffen, beziehungsweise auch andersrum einen Gasaustausch. Und das sind bestimmte Anpassungsstrategien, sodass man dann, wenn man bei nassen Böden weiter wirtschaften will, auch solche Feuchtgebietsarten brauchen.
Schon bei der Aussaat haben die Greifswalder Fachleute Neuland betreten, mussten herausfinden, wie man die Rohrkolbensamen am besten verteilt, berichtet Josephine Neubert vom Moorzentrum Greifswald, während sie einen der Kolben in der Hand dreht.
In der Natur platzt das dann auf und dann fangen die an, wie bei einer Pusteblume wegzufliegen, die kleinen Samen. Und die sind sehr klein, wie man sieht, und sehr fein. Und um das gezielt auszusehen, so wie man es haben möchte, im Abstand ist das recht unpraktisch in der Form. Deshalb macht es Sinn, das vielleicht zu pellieren.
Heißt, die Samen zu kleinen Kügelchen zu formen und dann in den Boden einzubringen. Für die Bewirtschaftung auf wiedervernässtem Moor braucht es spezielles Gerät. Große Ballonreifen oder breite Ketten sind notwendig, damit die Maschine nicht im nassen Moorboden einsinkt. Rohrkolben sind ein vielseitiges Material, betonen die Forscherinnen, mit breiten Einsatzmöglichkeiten. Im Kofferraum ihres Universitätstransporters haben Wiechmann und Neubert allerlei Anschauungsmaterial dabei. Aufgrund der luftigen Struktur bei gleichzeitiger Stabilität eignet sich Rohrkolbenfaser zum Beispiel gut als Dämmstoff, erklärt Josephine Neubert.
Aber wir können natürlich auch Einweggeschirr ganz klassisch herstellen, wo dann eben anteilig entweder Rohrkolben oder Nasswiesen Biomasse mit eingearbeitet ist. Mhm. Also es ist wirklich vielfältig. Man kann viel machen, muss alles einfach ein bisschen ausprobiert werden, muss experimentiert werden.
Stellt man langlebige Produkte aus Rohrkolbenfaser her, kann auf diese Weise Kohlenstoff gebunden werden. Doch die Entwicklung steckt in den Kinderschuhen, ist von einer Marktreife weit entfernt. Für den Anbau von Paludikulturen im großen Stil fehlte es bislang auch an politischen Rahmenbedingungen. Bislang waren sie nicht einmal im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik förderfähig, berichtet Sabine Wiechmann.
Pflanzen wie Rohrkolben und Schilf sind halt nicht als landwirtschaftliches Erzeugnis eingestuft und damit sind die Flächen dann nicht beihilfefähig. Also der Status der landwirtschaftlichen Fläche geht verloren, wenn man solche Röhrichtpflanzen anbaut.
Die Zahlungen der EU-Agrarförderung sind aber ein entscheidender Beitrag zum Einkommen vieler Betriebe. In der neuen deutschen Verordnung zur gemeinsamen Agrarpolitik sind Paludikulturen nun unter bestimmten Bedingungen erstmals förderfähig. Doch die Skepsis bei Landwirten ist groß. Selbst bei Carsten Padeken, der dem Thema Wiedervernässung grundsätzlich offen gegenübersteht.
Und die Paludikulturen sind für uns noch so ein ungelegtes Ei. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob das aus dem Nischenbereich herauskommt. Deswegen ist auch die Forderung von uns zum Teil da, PV-Anlagen bevorzugt in solche Ecken zu legen mit der Auflage Wiedervernässung. Sollen sie ein paar Euro zugeben. Dann haben wir Wertschöpfung, dann sind wir auch hier eher bereit.
Auf die Landwirte kommen also deutliche Änderungen zu, die sich jetzt noch nicht klar absehen lassen.
Ich will wissen, was bis 2045 oder 50 sein soll, weil wir Betriebe denken, generationsübergreifend, ja. 20 Jahre lang.
Die bisherige Moorschutzstrategie des Umweltministeriums reicht eben nur bis 2030, sieht bis dahin eine Reduktion von 5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vor. Doch wie soll es danach weitergehen, wenn Deutschland 2045 bereits klimaneutral sein will? Felix Grützmacher vom NABU, reichen die bisherigen Zielvorgaben nicht.
Das ist natürlich vor dem Hintergrund, wo die Bundesregierung aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils ihre Ziele auf 65% angehoben hat, einfach zu dürftig. Und der zweite Kritikpunkt ist, der Pfad für die Zeit nach 2030 wird noch nicht mal skizziert. Und auch diese 5 Millionen Tonnen, die ja jetzt schon abzusehen unzureichend sind, auch die sollen nur auf freiwilliger Basis erreicht werden. Das heißt, jeder darf, keiner muss. Und wir haben halt die Befürchtung, dass dies nicht ausreicht.
Milchbauer Carsten Padicken fordert Sicherheiten, damit Betriebe planen können. Aus seiner Sicht müsste es verschiedene Lösungsansätze geben, darunter der Tausch von Flächen.
Ich sage, wir brauchen einen Strauß von Maßnahmen. Der eine will lieber verkaufen, sagt, weg mit Cheat, bezahlt mich anständig, ich bin raus. Andere sagen, Mensch, Mann, das ist der emotionale Moment. Die muss man auch ja mitnehmen, die haben da gearbeitet. Ich will hier bleiben, das ist mein Land. Ich will hier gerne was machen. Und in irgendeiner Form bietet mir eine Perspektive und den Rest gleicht ihr mir aus.
Padicken fürchtet, dass die Ungewissheit dazu führen wird, dass weitere Betriebe aufgeben. Schon jetzt sei es für viele schwer, Nachfolger zu finden. Seine Generation könnte an vielen Hofstellen die letzte sein. Er sieht einen drohenden Strukturwandel.
Beim Kohleausstieg, da hängen da viele Arbeitsplätze dran. In ein paar einzelnen Regionen. Da haben sie sofort eine Strukturbeihilfe von 36 Milliarden Euro zugesagt. Umbau der dortigen Wirtschaft. Was bieten sie uns? Ja, so ein paar Förderprogramme, ein bisschen Wassermanagement. Aber was bieten sie den Leuten hier für andere Einkommensperspektiven?
Es geht eben nicht nur darum, den Wasserstand auf einzelnen Flächen anzuheben. Es geht um ganze Regionen, deren Wertschöpfungsketten neu gedacht werden müssen, deren Infrastruktur angepasst werden muss. All das wird viel Überzeugungsarbeit kosten und Geld.
Der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz, der liegt jetzt erstmal eine Finanzierungszusage von 350 Millionen Euro für die nächsten Jahre zur Verfügung. Das wird aber bei Weitem nicht reichen. Also wir reden da wirklich über Milliardenbeträge, die wir brauchen, um die Landwirtschaft hier in ihrem Strukturwandel zu begleiten.
Unterstreicht Felix Grützmacher vom NABU. Auch Umweltministerin Steffi Lemke ist sich der Größe der Aufgabe bewusst.
Ich komme aus einer Strukturwandelregion, aus der Braunkohleregion, wo die Menschen das seit vielen Jahren bereits erleben müssen und wo auch lange Zeit zu wenig Unterstützung, auch zu wenig Bereitschaft zu erkennen, dass es ein tiefgreifender Wandelprozess vorhanden gewesen ist. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, dass wir das als eine Veränderung für eine gesamte Region identifizieren, wenn eine große Fläche zumindest wieder vernässt wird und dafür die entsprechenden Mittel, die entsprechenden Strukturen zur Verfügung stellen und auch nicht nur auf den einzelnen Landwirt, auf den einzelnen Acker schauen, sondern das gesamte hydrologische System einer solchen Region ja betrachten müssen, damit auch nicht an irgendeiner Ecke etwas passiert, was man gar nicht wollte.
Wie all das konkret gelingen kann und wie viel es kosten wird, das lässt sich bislang schwer überblicken. Doch bleibt Deutschland beim eingeschlagenen Pfad zur Klimaneutralität 2045, sind tiefgreifende Maßnahmen unausweichlich. Denn nur so können Emissionsminderungspfade eingehalten werden, die das Klimaschutzgesetz vorgibt. Das Moor muss wieder nass werden, ansonsten zersetzt es sich und setzt klimaschädliches CO2 frei.
Das war der Hintergrund. Wieder vernässte Moore gegen den Klimawandel. Warum die Landwirtschaft beim Umbau Hilfe braucht. Eine Sendung von Ann-Kathrin Büsker. Redaktion Susanne Elka-Fief.